Nach dem Kirchenkalender ist heute der letzte Tag des Kirchenjahres und dieser Sonntag wird auch der Totensonntag genannt oder Ewigkeitssonntag. Und an diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres 2019 wollen wir im Besonderen auch über die Ewigkeit nachdenken, studierend die Öffnung des vierten Siegels aus Offenbarung Kapitel 6. Bevor wir aber gemeinsam den Text lesen und diesen Text dann auch lesen, der uns dann als Predigttext dient, möchte ich ganz kurz etwas zum Ursprung des Ewigkeitssonntags sagen. Der Enzyklopädie nach war es so, dass seinerzeit der König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen es gewesen ist, der durch einen Kabinettsorder vom 17. November 1816 es bestimmt hat, so der König hat es bestimmt, dass der Sonntag vor dem ersten Advent, der Sonntag vor dem ersten Advent, so nächsten Sonntag ist der erste Advent, so dieser Sonntag, folgendes, er ernannte diesen Sonntag zu einem allgemeinen Kirchfest zur Erinnerung an die Verstorbenen. Ja, und dieser Tag ist in gewisser Weise das evangelische Gegenstück des katholischen Allerseelen, das am 2. November gefeiert wird. Nun, wir finden in der Heiligen Schrift oder in der Bibel keine Totengedenktage. Ja, die Schrift sagt an einer Stelle, Prediger 1, Vers 11, folgendes. Da ist kein Andenken an die Früheren, und das kann man auch als Befehl interpretieren, da soll kein Andenken an die Früheren sein. Und für die Nachfolgenden, die sein werden, für sie wird es auch kein Andenken bei denen geben, welche später sein werden. Und auf der anderen Seite finden wir in Hebräer 13, Vers 7 folgendes. Uns wird das Wort sagt folgendes an dieser Stelle, gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. So, wenn ihr Sonntagsschullehrer, gute Sonntagsschullehrer hattet, Prediger hattet, Bibellehrer hattet, die vorangegangen sind, ja, im Tod, gedenkt in Dankbarkeit ihrer und dankt Gott dafür, dass er diese Menschen gebraucht hat, um euch das Evangelium zu bringen. Und in diesem Sinne wollen wir nun unser Bibelstudium anfangen. Ich denke, dass für uns alle sehr, sehr herausfordernd sein wird. Es ist das Studium des vierten Siegels, das Jesus nun öffnet und das eben auch mit diesen ewigen Dingen zu tun hat, dem Tod und auch der Hölle. Ich lese den Text aus Offenbarung 6, Verse 7 und 8. Und da es, das Lamm, also Jesus Christus, in seiner Autorität das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten Tieres sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, des Name hieß Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen, also diesen beiden, Tod und Hölle, ward Macht gegeben zu töten, den vierten Teil auf der Erde mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden. Soweit der Text. So, wir lesen also hier von einem Reiter auf dem fahlen Pferd. Ich weiß nicht, ob ihr unter dem Wort fahl etwas vorstellen könnt. Ich konnte es nicht so richtig, deshalb habe ich nachgeschaut, was das Lexikon sagt. Und Folgendes habe ich herausgefunden: Fahl heißt auf nicht schöner Weise, ohne kräftige Farbe oder farbenarm, blass, fast farblos, und Synonymwörter oder ähnlichen Wörter sind blässlich oder bleich. Und das griechische Wort, das hier an dieser Stelle gebraucht wird, heißt Chloros, und es spricht oder es wird folgendermaßen erklärt, dieses Wort wird folgendermaßen erklärt: Es ist die bleichgrüne Gesichtsfarbe eines Kranken oder eines sich fürchtenden Menschen, blassgelblich grün. Ja. Aber nicht nur, dass uns hier nun auch noch einmal die Farbe des Pferdes mitgeteilt wird, interessanterweise, sondern, und das finde ich faszinierend, hier wird auch der Reiter für uns, der vierte Reiter, für uns eigentlich sehr klar identifiziert. Ich denke, es ist klar, ja. Die Schrift sagt, dass sein Name der Tod ist. Und nicht nur das, uns wird auch mitgeteilt, dass er das Totenreich mit sich schleppt oder das Totenreich ihm nachfolgt. Die Schlachter übersetzt das Wort mit Totenreich, Elberfelder übersetzt dieses Wort etwas genauer mit Hades, das ist das griechische Wort für Totenreich, und Luther übersetzt das gebrauchte Wort mit Hölle. Und da kommt ein bisschen Verwirrung aufgrund dessen, weil drei verschiedene, eigentlich vier verschiedene Worte in der Heiligen Schrift oft in der englischen Bibel oder auch in den deutschen Bibeln nur mit einem Wort übersetzt werden. Aber wir stellen fest, ich werde gleich noch darauf eingehen, und ihr Lieben, es ist für mich immer etwas Herausforderndes, diese Dinge, die ich aus dem Studium kennengelernt habe. Ich habe so viel kennengelernt aus diesem Studium. Was gebe ich weiter? Was ist wirklich wichtig? So, und von daher ist es manchmal für den einen oder den anderen von euch, der zuhört, der denkt, oh, der springt jetzt aber. Ja, ich hoffe, dass Gott uns die Gnade gibt und wir diese Dinge, die ich weitergebe, die ich herausstudiert habe aus dem Worte Gottes, dass diese Dinge so rüberkommen, dass wir es verstehen. So, welche Bedeutung hat es zum Beispiel, dass, oder warum ist es verwirrend, dass ein Wort im Deutschen gebraucht wird für vier Worte, die wir sonst in der Heiligen Schrift haben, für die Unterwelt? Ja, ich möchte gleich drauf eingehen. Aber wir stellen zunächst einmal fest, dass hier eine sehr präzise, würde ich sagen, Beschreibung des Reiters auf dem fahlen Pferd uns gegeben wird. Ja? Der Name oder sein Name und das, was er mit sich bringt, was ihm nachfolgt, das verrät uns manches im Hinblick auf seine Identität. Und wie gesagt, das wird ein sehr, sehr interessantes Studium sein heute, das wir haben werden. Aber ich möchte dieses Studium mit einer Illustration beginnen. Vor ungefähr 10 Jahren haben wir einen Nachbarnjungen gehabt, der auf derselben Straße gelebt hat wie wir. Und der Name dieses Burschen war Tord. Ich habe noch nie diesen Namen gehört, aber ich dachte, was immer, ist halt ein Name. Und eines Tages klingelte dieser Junge an unserer Tür und er wollte mit einem unserer Zwillinge spielen, und einer unserer Zwillinge, ich weiß nicht genau, wer das war, Markus oder Simon, die waren zu der Zeit 9 oder 10, er lief nach unten, er machte die Tür auf, und als er den Nachbarnjungen gesehen hat, dann schreit er ganz laut auf Deutsch: Mama, der Tod steht vor der Tür. Es war was zum Lachen gewesen, ja, weil im Englischen macht das ja nicht so viel Sinn wie im Deutschen, aber hier steht der Tod vor der Tür. Es war was zum Lachen gewesen für uns. Aber die Realität des Todes vor der Tür, ich denke, es ist nicht so lustig, ihr Lieben. Und Es ist so, wir hören manche Menschen sagen, heute nicht so sehr, weil man über diese Dinge nicht mehr gerne nachdenkt oder sie verdrängt. Aber früher, ich habe das persönlich gehört, sagten die Menschen unter anderem, der Tod ist in das Haus eingekehrt. Ja? Das war eine Redensart gewesen. Oder der Tod hat ihn abgeholt. Und die Menschen sagten das so und sie personifizierten den Tod, nicht wahr? Aber sie dachten, was kann ich wirklich sagen, was sie dachten, aber ich denke mir, sie dachten, dass der Tod eher ein Zustand ist als eine Person. Nun, ihr Lieben, die Bibel sagt uns was anderes. Die Bibel ist sehr genau in der Erklärung des Wortes Tod. Und in unserem Text, gerade den wir eben gelesen haben, ist der Tod zuallererst nicht ein Zustand, sondern ein Wesen oder eine Person. Und schaut einmal, genauso wie in der Heiligen Schrift das Leben personifiziert wird. Jesus sagt, ich bin das Leben. So das Leben, ebenso wie die Wahrheit, ist eine Person, Jesus Christus. Und genauso ist das auch mit dem Tod, der Schrift nach. Sein Name ist der Tod. So, wer ist diese Person, dieses Wesen, das den Namen Tod trägt und das Totenreich dann auch mit sich bringt? Das ist die erste Frage, die wir gemeinsam heute beantworten werden. Und die zweite Frage, die wir angehen wollen, auch in dieser Predigt, ist diese. Was ist eigentlich das hier angesprochene Totenreich? Ja? Nun, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Tod und das Totenreich oder Hölle sehr oft zusammen erwähnt werden, zusammenstehen. Ich erinnere uns an die wohlbekannte Stelle aus 1. Korinther 15, Vers 55. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, Totenreich, wo ist dein Sieg? Es ist übrigens eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Hosea 13, Vers 14, wird im Neuen Testament gebraucht, hinweisend auf Jesus, ja, der den Sieg errungen hat über Tod und Hölle. Wir wollen gleich mehr dazu sagen. Aber lass mich etwas hinzufügen, gerade auch im Zusammenhang dessen, was der Text oder worauf uns der Text hier hinweist. Sehr viele Bibellehrer sagen oder meinen, dass das vierte Pferd so etwas wie die natürliche Folge der vorhergehenden Pferde, vorhergehenden Gerichte Gottes ist. Menschen sterben im Krieg, das ist richtig. Menschen sterben durch Hungersnot, Menschen sterben durch Seuchen oder auch wilde Tiere. Und schaut einmal, was in Vers 8 gesagt wird. Wir wollen uns das noch einmal vergegenwärtigen. Und ihnen, das heißt dem Tod und dem Totenreich, wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde. Zu töten mit dem Schwert, das ist der erste Reiter, er hatte das Schwert in seiner Hand. Und mit Hunger, das ist der zweite Reiter auf dem schwarzen Pferd, er hatte die Waage, erinnern wir uns an die letzte Betrachtung, ja? Und mit Pest, Pestilenz oder in manchen Übersetzungen steht mit Tod und durch die wilden Tiere auf der Erde. So, von daher ist es gut möglich, dass wir hier in diesem Fallenpferd eine Zusammenfassung der vorhergehenden Gerichte Gottes haben, neben dem Gericht der Pestilenz und der wilden Tiere. Das griechische Wort für wilde Tiere ist übrigens wilde Bestien. Und die schlimmsten Bestien, meinen manche Bibellehrer, sind solche, die man nicht sieht. Das sind Viren, ja, die Seuchen verursachen, kann sein. Und wir wissen, dass weit mehr Menschen durch Viren umgekommen sind, als durch die wilden Tiere auf dieser Erde. So, es kann sein, dass hier Viren gemeint sind, die eben auch die Seuchen verursachen. So, wer ist also dieser Reiter auf dem fahlen Pferd, dessen Name der Tod ist? Nun, in der letzten Predigt habe ich schon von diesem besonderen Engel gesprochen, der auch der Verderber genannt wird in der Heiligen Schrift. Er begegnet uns im Besonderen im Zusammenhang mit den letzten 10 Plagen in Ägypten. Ja, in 2. Mose 12, Vers 23 wird Folgendes gesagt. Hören wir hin, wie das Wort Gottes es ausformuliert. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten sehen wird, so wird er, der Herr, an der Tür vorübergehen, jetzt hört genau hin, und den Verderber nicht in euer Häuser kommen lassen, zu schlagen. So Verderber ist, dieser Bibelstelle nach, ganz klar ein Werkzeug des Gerichtes Gottes und mehr nicht. Wir begegnen diesem Engel in 4. Mose 16, wo uns von dem Aufstand des Korah berichtet wird gegen Moses und Aaron. Im Neuen Testament wird das Ganze folgendermaßen uns erklärt in 1. Korinther 10, Vers 10. Murrt auch nicht, gleich wie etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Gericht Gottes an den rebellischen Menschen im Volke Israel. Ebenso begegnet uns dieser Engel auch in dem Ereignis, als Gott das Volk Israel gestraft hat aufgrund der Sünde Davids. 2. Samuel 24, Vers 16. Als aber der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um sie zu verderben, ließ sich der Herr des Übels gereuen und er sprach zu dem Engel, dem Verderber unter dem Volk: Es ist genug. Lass nun deine Hand ab. Jesus selbst, sprechend von Satan, sagte Folgendes in Johannes 8, 44. Er ist ein Mörder. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist Menschenumbringer oder Totschläger. Von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Und ebenso lesen wir in Offenbarung 9, Vers 11 von dem Widersacher Gottes von Satan Folgendes. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon, und Apollyon übersetzt heißt der Verderber. Wir schließen daraus, Satan, auch wenn er der mächtigste aller Engel ist, der König der Engel, der gefallenen Engel, Satan als Engel ist ein geschaffenes Wesen, ihr Lieben. Nur ein Engel, böser Engel, aber doch nur ein Engel, den Gott gebraucht, um sein Gericht zu vollführen. Und Gott gebraucht ihn, wie er will. Gott ist souverän, nicht Satan. Und ihr Lieben, genauso wie unser Heiland und Herr Jesus Christus in der Heiligen Schrift sehr viele Namen und Titel hat. Wir sagten, 953 Namen und Titel hat der Herr Jesus. Ähnlich ist es auch mit dem Satan. Er hat manche Namen, manche Titel, so an die 30. Und einer dieser Namen ist der Tod. Einer dieser Namen ist der Verderber. Und einer seiner Titel ist interessanterweise der Herr der Fliegen oder Beelzebub. Auch das ist interessant zu studieren, aber wir wollen das heute nicht machen. So, ich möchte oder ich könnte eigentlich noch manches über den Widersacher Gottes sagen, Ich möchte aber nur das erwähnen, was unser Text sagt, wenn er versichert, dass er das Totenreich mit sich bringt oder das Totenreich ihm nachfolgt. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Nun, es gibt sehr große Missverständnisse unter den Christen in Bezug zu dem Widersacher Gottes, dem Satan. Einen davon habe ich angesprochen. Viele meinen, dass Satan so etwas wie ein Gegenspieler Gottes ist. Nie und nimmer, ihr Lieben. Satan ist nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist nur ein geschaffenes Wesen. Ein anderes sehr großes Missverständnis, gerade heute auch in sehr vielen Gemeinden, ist es, dass man nicht mehr glaubt, dass es so etwas gibt. Selbst Menschen, die sagen, dass sie Christen sind, glauben nicht, dass es den Satan gibt, obwohl die Schrift ganz klar über ihn spricht. Noch eins der Missverständnisse möchte ich hier aufklären im Zusammenhang unseres Textes und dann mit uns weitermachen in unserem Studium. Viele Christen denken heute unter anderem, dass Satan in der Hölle herrscht. Ja? Der Heiligen Schrift nach ist das nicht so. Ihr Lieben, die Hölle ist ein Ort der Strafe, extra für Satan geschaffen von Gott selbst. Das ist der Ort, an dem der Widersacher Gottes seinerzeit 1000 Jahre gefangen sein wird. Und er weiß das. Und er weiß, was ihn danach erwartet. Nach diesen 1000 Jahren. Und schaut einmal, was die Heilige Schrift im Zusammenhang mit Jesus uns versichert in Offenbarung 1, Vers 18. Jesus sagt hier selbst in seiner Vorstellung, und ich bin der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann sagt Jesus selbst, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. So, wir sprechen im Deutschen auch von der Schlüsselgewalt. Ja? Das meint, dass Jesus die absolute Autorität besitzt über den Tod, Satan, über das Totenreich. So, wer hat die Schlüsselgewalt über die Hölle? Es ist Jesus und nicht Satan. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Autorität im Himmel und auf der Erde. So, wer gab Jesus diese Autorität auch über das Totenreich und die Hölle? Das ist der Vater selbst. Es ist ein Missverständnis, wenn die Menschen denken, dass Satan über die Hölle herrscht. Nein. Jesus herrscht drüber, er hat die Schlüsselgewalt. Das zweite große Missverständnis der Christen hängt mit dem Totenreich zusammen oder mit der Hölle. Und wie gesagt, das hat damit zu tun, weil wir 4 verschiedene Worte in der Heiligen Schrift haben, die in manchen Übersetzungen nur mit einem Wort übersetzt werden, und das ist Hölle. Und das trägt zur Verwirrung bei, weil man nicht weiß, okay, eine Stelle sagt das, die andere sagt das. Wie passt das zusammen? Ich habe ein Beispiel gesucht, was ich gebrauchen kann, um darauf hinzuweisen, dass 4 gleich 1 Verwirrung mit sich bringt. Schaut einmal, wir haben in der Küche, bei euch geht es doch genauso, verschiedene Arten von Löffel. Ja, wir haben Teelöffel, wir haben Suppenlöffel und wir haben Schöpflöffel. Sind alles Löffel, aber das vorhergehende Wort Teelöffel, Suppenlöffel, Schöpflöffel besagen, wo diese verschiedenen Löffel liegen und was gerade dann auch gebraucht wird. So, wenn meine Frau zu mir sagt, hol mir bitte einen Löffel. Ich weiß nicht, welchen Löffel sie meint, es sei denn, sie identifiziert diesen Löffel für mich und sagt, ich brauche jetzt einen Schöpflöffel. Und dann weiß ich genau, wo das Ding liegt, dann brauche ich die anderen nicht zu finden oder zu suchen. Oder ihr zu geben. Und genauso ist es auch mit dem Begriff Hölle. Ein Wort für 4 Worte im Hebräischen und 3 Worte sind im Griechischen. Ich möchte zunächst einmal zu der Begriffserklärung Hölle etwas sagen. Dieses Wort stammt aus dem germanischen Wort für verbergen oder verhüllen. Und es spricht deshalb richtigerweise von einem Ort, der im Verborgenen ist. Das Wort für Hölle im Hebräischen ist das Wort Sheol. Die anderen 3 Worte kommen aus dem Griechischen und heißen Hades, Gehenna und Tartarus. Und das Faszinierende ist es, dass 3 dieser Begriffe von jeweils einem anderen Ort sprechen. Ja? Das hebräische Wort für Sheol ist das griechische Wort für Hades. Also man kann es austauschen. Ja, es spricht von demselben Ort. Die anderen 3 Worte sprechen jeweils von einem anderen Ort, von einer anderen Wirklichkeit und auch Örtlichkeit. Bevor ich in die kurze Erklärung mit uns hineinsteige, muss ich euch ein persönliches Erlebnis erzählen, das in meinem Gedächtnis hängen geblieben ist. Ich kann mich nicht allzu gut an die Zeit erinnern, die ich in Russland verlebt habe. Das mag damit zu tun haben, dass ich diese Zeit verdrängen wollte, ja, als wir nach Deutschland gekommen sind, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht an sehr viele Dinge. Aber an eine Begebenheit kann ich mich ganz genau erinnern. Und diese will ich ganz kurz erzählen, weil ich denke, dass ich einen Zusammenhang hier erkenne zu dem, was unser Text sagt. Ich war ungefähr in der 6. Klasse gewesen, also so 11 oder 12 Jahre alt in Russland, und wir mussten für das Fach russische Literatur sehr viele russische Gedichte auswendig lernen. Und so war ich an einem schönen Nachmittag in unserer Sommerküche gewesen und habe ein Gedicht des wahrscheinlich größten russischen Dichters Alexander Puschkin rezitiert. Und er hat wirklich fantastische Gedichte geschrieben. Ich weiß allerdings nicht, wie das Gedicht heißt, aber ich kann mich genau an die Worte erinnern, und aufsagen aus einem Satz. Ich versuche das in Russisch zu sagen, ich weiß nicht, ob ich spreche das bestimmt mit einem Akzent aus, aber diese Aussage ging folgendermaßen: Tam russki duch, tam russje pachnet. Ja, ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen, aber übersetzt heißt das so viel wie: Da ist der russische Geist. Das ist es, wie Russland duftet. Und im selben Augenblick, als ich diesen Satz aufsagte, diesen Reim aufgesagt habe, da saß mein kleiner Bruder, der gerade mal 4 Jahre alt war, auf seinem Pöttchen, und er hat da was reingemacht, ja, was Großes. Und das ganze Zimmer roch danach. Und meine Mama, hörend diese Worte, das ist es, wie Russland riecht, sie konnte sich vor Lachen nicht mehr halten. Ihr Lieben, das Totenreich ist zwar ein Ort, das ist schon richtig, aber dieser Ort ist wie ein schlechter Geruch, sage ich mal, der dem Satan nachfolgt und den Satan nicht abschütteln kann, ja? Dieser Ort ist eine ständige Erinnerung an den Satan, was ihn in der Zukunft wirklich erwartet. Und es ist schon so, dass Satan den Leib tötet, weil Gott es ihm erlaubt, es zu tun. Die Seele des Menschen geht aber in das Totenreich, deshalb gehört das zusammen. Ja? Das eine ist Gottes Werkzeug, Satan ist Gottes Werkzeug für sein Gericht. Das andere ist der Aufenthaltsort, den Gott ja auch gemacht hat, für Satan eigentlich, aber in den nun auch die Seelen der Verstorbenen reinkommen. Ich werde das gleich noch mehr erklären, damit wir hier nicht ein falsches Verständnis darüber haben, wovon ich hier rede oder wovon die Schrift hier sagt. Ich habe insgesamt ungefähr 65 Stellen im Alten Testament gefunden, die von diesem Ort sprechen. Und lass mich nur Folgendes sagen. Dem Verständnis der Heiligen Schrift nach ist das der Ort, an dem die Seelen der Verstorbenen aufbewahrt werden, wie in einem Vorzimmer einer Praxis. Ja? Sprüche 21, Vers 16 sagt Folgendes, erklärend eben auch zu diesem Ort, ein Mensch, der vom Wege der Klugheit irrt, wird bleiben in der toten Gemeinde. Ja, das Totenreich oder Sheol der Bibel nach ist nicht das Grab, sondern der Versammlungsort der Seelen der Toten, die gestorben sind, der toten Gemeinde, Versammlungsort der Toten. Was aber zu beachten ist, und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, ist die Realität, ist die Wirklichkeit, dass der Bibel nach es zwei Abteilungen in diesem Totenreich Sheol gibt. Die eine Abteilung ist für die ungerechten Verstorbenen gedacht, die andere Abteilung für die Gerechten oder die Heiligen. Wir erinnern uns an die Geschichte, die Jesus seiner Zeit erzählt hat über den reichen Mann oder von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Ihr Lieben, es ist kein Gleichnis, was Jesus erzählt. In keinem anderen der Gleichnisse, die Jesus je erzählt hat, nennt er einen Namen. Hier nennt er einen Namen. Das, was Jesus erzählt, ist ein Bericht über die ewige Wirklichkeit, über die Realität des Totenreichs und darüber, was wirklich stattfindet. Lukas 16, sehr, sehr interessante Geschichte. Sehr interessanter Bericht, der uns die Augen öffnet für die Realität eben des Totenreichs. Und wir erinnern uns, der reiche Mann, das heißt seine Seele, befindet sich an einem Ort des Schmerzens. Ja, er empfindet den Schmerz. Und im selben Augenblick sieht er aber Lazarus, der auf dem Schoß Abrahams ist und dem es sehr gut geht. Und so wird übrigens auch diese eine Abteilung des Totenreichs für die Seelen der Gerechten genannt in der Heiligen Schrift. Es ist der Schoß Abrahams. Es ist wirklich eine faszinierende Geschichte, ihr Lieben, die Jesus erzählt und die uns ganz klar als Leser die Augen öffnet für eine Realität, die für uns eigentlich verborgen bleibt, wenn wir die Schrift nicht lesen. Wie gesagt, der reiche Mann empfindet Schmerzen. Seine Seele empfindet Schmerzen. Er kann sich genau erinnern, wie er gelebt hat. Er kann sich genau an Lazarus erinnern. Er weiß, dass er selbst für seinen Zustand verantwortlich ist. Und er weiß auch, dass seine Brüder in den gleichen Ort kommen werden, wenn sie ihr Leben nicht ändern. Und er will sie warnen. Stellt euch mal vor. Nicht nur das, er kann hinüberblicken in diesen anderen Teil des Totenreichs und sehen, in dem Fall, wie gut es dem Lazarus wirklich geht, der nicht mehr so arm ist. So, das sind sehr faszinierende Dinge, die uns über das Totenreich offenbart werden von Jesus selbst. Aber ihr Lieben, die Bibel sagt viel mehr als das. Viel, viel mehr. Ich kann heute nicht alles sagen. Diese Dinge gehören eher in eine Bibelstunde hinein als in eine Predigt. Ich will nur auf eins uns hinweisen. Dieser Ort, Sheol oder das Totenreich oder Hades im Griechischen, ihr Lieben, ist nur vorübergehend bevölkert, der Heiligen Schrift nach. Ja? Ich sagte, es ist ein Aufenthaltsort für eine andere Wirklichkeit, die Gott bereitet. Schon bereitet hat. Psalm 49, Vers 15 sagt zum Beispiel, und das ist ein Psalm des gewissen Kora, der ein Sänger gewesen ist, ein Priester gewesen ist in dem Tempel. Er sagt Folgendes, Aber Gott wird meiner Seele, Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Scheols erlösen. Denn er wird mich annehmen. Annehmen wohin? Ihr Lieben, in die herrliche Wirklichkeit des neuen Himmels und der neuen Erde. Das ist die schlussendliche Destination aller Heiligen der Bibel nach. So, es gibt viel, was wir sagen könnten zu diesem Thema. Wir könnten zum Beispiel über die, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, wir könnten über die Lokalisierung des Totenreichs sprechen. Die Bibel spricht davon. Die sagt uns, wo dieser Ort sich befindet. Wir können etwas zu dem Zeitpunkt sagen, an dem das Totenreich oder Scheol, das ja eine vorübergehende Realität ist, entleert wird. Und dann wird dieser Ort samt den Ungläubigen und auch dem Satan in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20, Vers 14. Und der Tod und das Totenreich, hier haben wir es wieder. Tod, Totenreich oder Hölle, wie es in manchen steht, wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Ich könnte auch mit uns über die anderen Orte unterhalten oder das weitergeben, was die Bibel sagt, Gehenna zum Beispiel. Ich denke, dass es derselbe Ort ist wie der Feuersee. Tartarus, das ist der Aufenthalt der bösen Engel oder Dämonen. Aber unsere Zeit reicht nicht aus. Das müssen wir in einer unserer Bibelstunden dann gemeinsam aufgreifen. Ich möchte aber mit der folgenden Feststellung unsere Betrachtung heute Morgen schließen. Manch einer wird sich sagen, na ja, warum ist es wichtig für mich als Christ über die Hölle Bescheid zu wissen? Ihr Lieben, die Tatsache ist, dass heute in den modernen Gemeinden kaum davon gesprochen wird. Kaum. Es wird darüber nicht gesprochen, es wird darüber nicht gepredigt. Und die Realität heute ist auch, dass jeder, der meint, dass er irgendwann mal die Hand gehoben hat und sich für Jesus entschieden hat, dass er im Himmel landen wird, aber er lebt so, wie er will, ja, sich nicht darum kümmert, was die Bibel sagt. Das ist ein Selbstbetrug. Und wenn jemand in diesem Selbstbetrug verbleibt, wenn ein Mensch sagt, ich lebe so, wie ich will, was die Bibel sagt, das spielt in meinem Leben überhaupt keine Rolle, diese Menschen werden ein böses Erwachen haben. Der Heiligen Schrift nach, genauso wie der reiche Mann, dessen Namen Jesus nicht einmal erwähnt, weil er es nicht wert ist, erwähnt zu werden. So, warum ist es wichtig für Christen, über die Hölle Bescheid zu wissen? Erstens, ihr Lieben, weil Jesus selbst darüber spricht und lehrt, mehr als alle anderen Schreiber des Neuen Testaments. Sagen uns die Bibellehrer, ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich weiß, dass Jesus darüber gelehrt hat. Und das reicht für uns zu wissen. Es ist wichtig, über diesen Ort, über diese Wirklichkeit, Realität Bescheid zu wissen. Und ihr Lieben, Jesus kommt aus der Ewigkeit. Er weiß genau Bescheid über diese ewigen Dinge. Und er warnt uns mit den strengsten möglichen Worten vor der ewigen Verdammnis. Er mahnt uns, alles dran zu setzen, diesen Ort zu meiden. Und er sagt uns auch den Weg, zeigt uns den Weg in ihm selbst. Zweitens, das Nachdenken über die Hölle zeigt uns, wie abhängig wir wirklich sind von Gott, von seiner Gnade. Ihr Lieben, der Ewige kann nur diese ewigen Dinge erklären. Der ewige Gott erklärt uns die ewige Realität. Und nur der ewige Gott kann uns auch vor der ewigen Realität der Hölle bewahren. Und das hat er getan, wie gesagt, in Jesus Christus, dem Heiland. Drittens, die Lehre über die Hölle offenbart uns die Ernsthaftigkeit und Gefahr des selbstsüchtigen Lebens. Wir betrügen uns selbst, wenn wir so leben, wie wir das wollen, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was das Wort uns sagt, wie wir zu leben haben. Leben wir richtig? Viertens, die Lehre über die Hölle erklärt uns, wie sehr Jesus Christus uns geliebt hat. Als er an dem Kreuz von Golgatha sein Leben für uns gegeben hat, haben wir unser Leben ganz bewusst Jesus Christus in Buße anvertraut. Leben wir im Gehorsam unserem Herrn gegenüber. Das sind sehr, sehr wichtige Fragen, die wir unbedingt in unserem Leben beantworten müssen. Haben wir unser Leben Jesus in Buße anvertraut? Leben wir im Gehorsam diesem wunderbaren Herrn gegenüber? Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Amen.